Herzlich willkommen zu Buntes Rauschen, dem Drogenkultur- und Drogenpolitik-Podcast aus Berlin. Heute sitze ich im Hanfmuseum Berlin und der Grund ist die lange Nacht der Museen, die am morgigen Samstag stattfindet. Zu meiner Linken, Ollo, sowas wie das Herz und die Seele des Hanfmuseums. Du kannst mir bestimmt ein bisschen mehr sagen, was die lange Nacht ist, was die Leute hier erwartet.
Die lange Nacht ist schon seit Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, kann man mittlerweile auch fast sagen, eine berlinweite Veranstaltung, die viele Museen und Ausstellungen, weitere Häuser mit einbezieht, wo Buslinien die ganze Nacht fahren, diese Häuser verbinden und wir nehmen an diesen langen Nächten schon seit vielen, vielen Jahren teil. Jedes Jahr gibt die lange Nacht ein Motto vor, beziehungsweise zweimal im Jahr findet sie statt. Entschuldigung, das ist jetzt die winterlange Nacht. Und das Motto in diesem Jahr heißt Körper trifft Seele. Für uns als Hanfmuseum quasi eine Steilvorlage, ein bisschen in den mystischen Bereich hineinzugehen. Und genau deswegen haben wir eine Ausstellung gestaltet mit dem Titel Sadhus, Sufis und Psychonauten. Diese Ausstellung ist schon auf lange Nachtgäste abgezielt. Das heißt, es ist keine Ausstellung, in die man sich 3 Stunden hineinarbeiten muss, sondern man bekommt einen groben Überblick über Mystizismus weltweit anhand von manchen speziellen Beispielen. Und wir wollen mit dieser Ausstellung ein bisschen auch die Brücke schlagen, ob denn heutige Psychonauten, wie sich manche Drogenkonsumenten oder Technofreaks selber bezeichnen, ob die nicht ähnlichen mystizistischen Hintergrund haben, wie unter Umständen ein Sufi in Persien oder ein Sadhu im indischen Bereich.
Und wie glaubt ihr, dass er das, was jetzt so schwierig erstmal als Thema klingt, dann den Zuschauern vermitteln könnt, die ja dann in der Regel eher nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde für so ein Museum haben?
Das ist natürlich nicht sehr leicht, deshalb haben wir das auf einige Schautafeln, stark bebilderten Schautafeln reduziert, mit Text, der mitteloberflächlich hoffentlich die meisten wichtigsten Paradigmen anspricht und hoffentlich oder vielleicht Neugier dafür weckt, sich weiter zu informieren, auf jeden Fall aber Verständnis dafür wecken soll, dass es auch andere Anschauungs- und Denkungsweisen gibt, als hier im ausschließlichen Zwangsmaterialismus, hätte ich jetzt fast gesagt, wo im Europäischen wenig Wert im Alltag auf das, was nicht fassbar gelegt wird. Es gibt Kulturen, die sehen das anders und darauf aufmerksam zu machen, vielleicht sogar ein bisschen Verständnis zu wecken, das soll auch mit Ziel dieser kleinen Ausstellung sein. Neben den Tafeln, auf denen Bildern und kurze Texte zu finden sind, haben wir auch kurze Videoclips und Strips einfach aus dem Alltag von Sufis, von Sadhus, die im Vorbeigehen mal eben zu sehen sind. Vielleicht auch die ein oder andere Schmunzette dabei. Und ganz wichtig, ganz zentral natürlich auch einen hervorragenden Referenten, den Hans Cousteau, der schon hier auch in der Vorschau da ist. Und
ja, dann einige Worte sagen wir auch Hans mal hallo. Hans Cousteau, seines Zeichens Schweizer Musikwissenschaftler, Drogenforscher, Urgestein der Techno-Szene und sicherlich eines der Vorbilder für viele, die sich drogenpolitisch oder partykulturell engagieren. Herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast. Du hältst am Samstag einen Vortrag über das Thema Sadhus, Sufis, Psychonauten. Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Was heißen denn die 3 Begriffe eigentlich?
Sadhus, der Begriff, das ist vor allem bekannt im indischen Raum. Sadhus sind zumeist einzellebende Menschen wie Eremiten irgendwo auf dem Land zwischen den Dörfern. Sadhus besitzen eigentlich nichts außer einem Chilom und vielleicht eine Schale, um etwas zum Essen reintun. Und die Sadhus waren seit alters her Berater und Vermittler von Informationen. Denn die, die des Weges gingen, die haben den Sadhu ein Peace geschenkt und mit ihm ein Chilom geraucht und ihm was zu essen gebracht. Und dafür hat er erzählt, was andere erzählen und was auf der Welt abgeht und wie er die Welt sieht und von seinen Weisheiten, was er beim Meditieren so gefunden hat. Und der Sadhu ist eigentlich jemand, Körper trifft Seele, das ist ja das Motto dieser langen Nacht, der mit etwas Körperlichem durch eine körperliche Veränderung, ein psychotroper Wirkstoff, Cannabis, verändert er seine Wahrnehmung und sein seelisches Empfinden. Und für Sadhus ist der Hanf ein heiliges Kraut und vermittelt Einblicke in andere seelische Bereiche. Das haben übrigens auch die alten Chinesen festgestellt. Da war der Hanf auch als seelenöffnende Droge in Fachbüchern beschrieben worden.
Ist das ein historisches Phänomen oder gibt es die Leute heute noch? Wo muss ich hinfahren, um...
Ich glaube, es gibt in der modernen Gesellschaft immer weniger. Und also ich denke, wenn man in bestimmten Gebieten in Indien herumreist, wird man auch heute noch Sadhus treffen. Aber ich war lange nicht mehr da, ich kann nicht sagen, wie es ist.
Sadhus sind also kiffende Eremiten, die sowas wie die Dorfzeitung... Oder
ja, ich würde mehr, die Sadhus, also vor allem shivaistischer Prägung, sind natürlich auch so etwas wie, ja, die Götterboten, weil die haben ja den ganzen Tag Zeit, Bum Shiva, Bum Shankar einzurauchen, Stoßgebet gen Himmel, und sie haben sich halt nicht um Materielles gekümmert und deswegen hatten sie einen freien Geist.
Und gerade bei Shiva-anbetenden Sadhus war Cannabis, Ganja, ganz, ganz wichtig. Deshalb auch, wie Hans schon meinte, sie besaßen oft nur ein Chillum. Im Hinduistischen ist alles möglich. Es gab auch Ausnahmen, dass Sadhus tatsächlich Familien gründen. Aber das waren ganz große Ausnahmen, genauso wie es auch wenige die weiblichen Sadhus. Das musst du rausschneiden.
Wird nicht geschnitten. Muss zu seinen Wissenslücken stehen.
Mir liegt es auf der Zunge. Swami, danke, Treppe. Auch Swamis gibt es halt wesentlich seltener, aber vielleicht ist das auch überhaupt ein Phänomen, dass so dieses, der mystische Aspekt oder Weg mehr von Männern gegangen wird als von Frauen. Mhm. Es gibt auch im Europäischen mehr Männerklöster als Frauenklöster. Und ein bisschen reduziert könnte man Sadhus fast als Mönche im Hinduismus bezeichnen. Das wäre natürlich sehr reduziert, aber...
Machen die dann auch so klassische Priesterdienstleistungen wie Ehen schließen, bei Begräbnissen sprechen oder...
Ja, das gibt es auch. Das wären allerdings nicht unbedingt der Begriff des Sadhus, den wir auch als den des Mystikers bezeichnen würden. Weil ein Priester kümmert sich auch wieder um weltliche Dinge, während wir den Mystizismus gerade von der amateriellen Seite, von der nicht-weltlichen Seite beleuchten wollen. Also der Eremit im Mittelalter, der hier die Einsamkeit gesucht hat, hat das getan, um Gott zu finden und nicht sich um weltliche Angelegenheiten zu kümmern. Aber natürlich, überall gibt es Ausnahmen. Auch hier im Europäischen sind viele Mönchorden aufgrund von genau solchen Eremiten entstanden, die in den Wald zogen und die Leute kamen hinterher. Wie auch immer. Genau dahin wollen wir auch den Bogen so ein bisschen schlagen. Mhm. So ein bisschen im Hinduismus waren Sadhus, ganz grob gesagt, so die Mönche, die Mystiker des Hinduismus waren Sadhus oder sind bis heute Sadhus, auch noch gesellschaftlich akzeptiert. Es sind bis heute immer noch heilige Männer im Hinduismus. Ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher Aspekt. Im Islam waren es halt die Sufis, die... die mystischen Beweggründe einzelner Menschen irgendwo kanalisieren, auffangen oder auch neu gestalten konnten. Sufis waren ja auch neue kreative Köpfe. Und im Europäischen waren trotz schwieriger Voraussetzungen im Christentum halt gerade auch im Mittelalter natürlich die Einsiedel, die Eremiten, die halt einen mystischen Weg gegangen sind. Es gab ja auch die Mystiker in der Literatur, wobei wir halt, wie auch nochmal um den Brückenschlag zum Hinduismus zu schlagen, wir halt mehr halt wirklich die Mystiker, die sich der Welt abgekehrt haben, versuchen zu beschreiben. Worauf oft ganze Brüderschaften oder Orden daraus entstanden sind. Und was halt ein bisschen der Clou unserer Ausstellung sein soll, nicht nur, dass wir den lokalen Bogen von asiatischen ins europäische schlagen, sondern auch den temporären, dass halt deshalb der Begriff der Psychonauten, wir stellen halt einfach die Frage oder stellen in den Raum, ob die Leute, die sich heute Psychonauten nehmen, die heute als durchgeknallte Drogennehmer oder Technofreaks dargestellt werden, ob da nicht viele Parallelen zu islamischen oder hinduistischen Mystikern bestehen. Und das stellen wir einfach mal so in den Raum und hoffen damit, die ein oder andere Gedankenanregung zu wecken. Vielleicht sogar ein bisschen größere Akzeptanz zu Leuten, die man sonst gerne in eine bestimmte Ecke stellt, die man nicht unbedingt ernst nehmen muss.
Nun habe ich den Eindruck, dass Sadhus und Sufis eher so einzelgängerisches...
Nein. Sufis ist, also Sufi-Tanz ist etwas sehr Gruppendynamisches und hat nichts mit Einzelkämpfer, Natur oder sowas zu tun. Der Sufi, Körper trifft Seele, macht das in erster Linie durch stundenlangen ekstatischen Tanz. Die tanzen stundenlang, singen dazu mantraartig und kommen so in Ekstase. Es ist auch überliefert, vor allem aus dem Persischen und so aus dem kurdischen Lebensraum, dass die Sufis in den früheren Jahrhunderten auch sehr bewusst psychotrop wirkende Stoffe wie Haschisch oder Opium und anderes gebraucht haben. Das war also damals bei denen in der Kultur integriert. Und bei den Sufis steht im Vordergrund der ekstatische Tanz, der körperliche Tanz, um sich in Ekstase zu tanzen. Bei den Sadhus ist, sagen wir, im Vordergrund eher das Haschisch, das Rauchen, die Shivas, heiliges Feuer, rumreichen, zusammen Chilom rauchen. Und die Psychonautiker, die haben von beiden was.
Das ist ein Begriff, den wir vielleicht auch noch kurz erklären sollten.
Ja, Psychonauten und Psychonautiker. Psyche heißt einfach Seele. Es kommt aus dem Griechischen, wie auch Nautike und Naus, das heißt Schiff, Naus und Nautike, das ist der Schifffahrer. Also Psychonautiker oder Psychonauten sind Menschen, die praktisch mit ihrer Seele auf hoher See rumdüsen. Und das machen Psychonautiker einerseits mit psychotrop wirkenden Substanzen, und andererseits gleichzeitig zur Verstärkung mit einem ekstatischen Tanz, ähnlich wie die Sufis. Die Musik ist ein bisschen eine andere, aber es ist auch eine sequentielle, es ist eine mantrische Musik. Nicht? Technomusik hat sehr viel zu tun mit klassischer Mantrik, ist kompositionstechnisch so wie Barock. Also wie eine Fuge, jede Stimme muss mit jeder kompatibel sein, man kann es endlos wiederholen und spielen und variieren. Und diese Mischung von ekstatischem Tanzen und das Einnehmen verschiedener Pflanzen, um seine Wahrnehmung ganz bewusst zu ändern, um außergewöhnliche Bewusstseinszustände zu erlangen, diese Verknüpfung ist heute weltweit in bestimmten Kulturen einfach gegeben.
Nun habe ich das Gefühl, dass Sadhus und Sufis da ein sehr religiöses Motiv haben. Bei den einen ging es darum, mit Göttern Botschaften auszutauschen, und die Sufis als religiöse Strömung versuchen ja auch eher eine entweltlichte Form der Ekstase. Wo siehst du da dieses religiöse Motiv in der Party-Techno-Kultur?
Es geht um das gemeinsame Erleben von ekstatischen Zuständen. Das sind gruppendynamische Glücksgefühle. Also wenn man sich mal anschaut, so auf dem Dancefloor, da sind ein paar hundert Leute, von denen haben so und so viel vielleicht Ecstasy genommen oder LSD genommen, und einige haben auch was geraucht, und die tanzen da sich in Ekstase. So ein Glücksgefühl, was diese Leute durch dieses, ja, das ist wie ein morphogenetisches Feld, das ist mehr als die Summe der Energien, das ist wie so ein, ja, so ein schwingendes, wie ein ganzer schwingender Organismus. Die Leute sind auf dem Dancefloor ein schwingender Organismus. Die gehen auch unglaublich rücksichtsvoll miteinander um. Also auf guten Partys kommt das praktisch nicht vor, dass sich jemand anrempelt auf dem Dancefloor.
Techno als diesseitiges Heilsversprechen.
Als diesseitiges sagen wir Genussoptimierung auf jeden Fall des Daseins. Nicht Genussoptimierung ist für mich das, was die beste Prävention ist. Wenn die Leute ihr Leben gut genießen können, dann brauchen sie keine Dummheiten zu machen, weil sie das Gefühl haben, sie haben irgendwas verpasst. Nicht, wenn man was verpasst hat, dann wird man süchtig und will irgendwas haben. Wenn man genießen kann, dann ist man befriedigt. Also muss man sein Leben so gestalten, dass man es optimal genießen kann. Hedonismus im Grunde genommen. Hedonismus als Prävention.
Hedonismus auch, um einen gewissen, um sein persönliches Glück zu finden.
Ja, sein Glück finden, auch temporär, ist auf jeden Fall Prävention, weil es geht den Leuten besser. Wenn es den Leuten gut geht, das ist präventiv gegenüber, dass sie auf die schiefe Bahn kommen.
Und das ist letztendlich auch die Frage, die wir aufwerfen damit.
Sorry. Ja, Rollo verschwindet mit seinem Telefon. Dann muss ich mal die Frage stellen, wenn das psychonautische Dasein Körper und Seele gut tut, warum gibt es das noch nicht auf Krankenkasse? Warum muss ich für Technopartys Eintritt bezahlen?
Ja, das ist immer die Frage, was gibt's auf Kasse oder was gibt's nicht auf Kasse? Da ist ja, ob bei Akupunktur oder bei irgendwelchen speziellen Therapien streiten die sich ja auch immer drüber. Ich denke generell, dass man diese Kulturen, die Kulturen der psychonautischen Kreise, zum Beispiel die Goa-Kultur kann man dazu zählen, das sind viele erfahrene Psychonautiker, die man so auf Goa-Partys trifft, das ist ein Weltkulturerbe. Und so etwas gehört geschützt als immaterielles Weltkulturerbe und nicht verfolgt durch irgendeine Sonderkommission, die sich Goa nennt oder sonst wie. Und dass man einen geschützten Rahmen gibt, um solche Feste zu feiern. Denn wenn es einen geschützten Rahmen gibt, dann fühlen sich die Leute auch geborgen, und das ist, glaube ich, notwendig. Wenn da das Moment der Paranoia durch die Verbotspolitik mit reinkommt, dann sind die Leute nicht mehr unbeschwert. Und das Wesen an der Ekstase ist, wenn sich in Ekstase tanzt, ist, dass man unbeschwert ist. Hm. Und drum heißt eben auch bei der Hanfparade das Thema 40 Jahre sind genug, BTMG, AD, weil das belastet, das beschwert die Leute. Das ist einfach per se, so wie es angelegt ist, einfach schon mal kontraproduktiv, weil es verschlechtert Set und Setting. Es geht nicht nur um Drogen, nicht nur um Drugs, sondern auch um Set, Erwartungshaltung, persönliche Befindlichkeit und Setting, die Umgebung und die Leute, mit denen man das zusammen zelebriert.
Was können moderne Psychonauten von Sadhus und Sufis lernen?
Ich glaube, von den Sadhus können sie lernen, die leben sehr selbstständig, die denken selbstständig. Die sind nicht hörig, die haben keinen Chef. Und das ist Autonomie. Und je autonomer jemand denkt und handelt, umso freier ist er. Also Autonomie ist einfach selbstbestimmt. Und ich denke, die Sadhus sind da sehr weit selbstbestimmte Menschen, die bis in die heutige Zeit ihre Rechte geltend gemacht haben und ihre Lebensanschauung leben nach eigener Überzeugung. Und die Sufis sind ja zum Beispiel in der Türkei, nicht die Derwische und Sufis, das ist ja verboten. Man darf ja in der Türkei auch kein Fes tragen. Das sind so spezielle Hüte mit so Zotteln dran. Und die Sufis haben sich gemeinschaftlich auch in Ekstase getanzt. Und man merkt ja auch, da gibt es eben gewisse Traditionalisten, die mögen das nicht. Die mögen keine Ekstase, die mögen lieber puritanische Verhältnisse. Das ist ja nicht nur im Christentum, gibt es so Fundis wie die Puritaner, sondern wie gibt es eben auch bei den Moslems und in anderen Kulturkreisen. Und die Psychonauten haben, glaube ich, das Gruppendynamische der Sufis, so wie sie häufig zelebrieren, und das Selbstständige der Sadhus.
Religion ist natürlich auch ein unheimlicher Schutz. Dass Sadhus in Indien als heilige Männer gelten, ist natürlich auch ein großer Schutz von Angriffen auf die von der Bevölkerung oder von Herrschaften, dass der Fürst, kein Fürst sagt irgendwie, ich finde es toll, wenn jetzt einer nur irgendwie rumsitzt und in sich geht. Der ist ja nicht produktiv, der schafft ja nicht fürs Ländle. Also ist es von Regierungen natürlich nicht gern gesehen, wenn Leute quasi so einen mystischen, so einen Weg nach innen gehen und sich einfach, oder vor allem, sie sehen es nicht gerne, wenn das Materielle einfach weitgehend ignoriert wird. Versucht wird, weitgehend zu ignorieren. In der Bevölkerung und rein menschlich ist sowas unheimlich hochachtenswert.
Weil es die meisten nicht schaffen. Also das Schöne am Verzichten ist ja, wenn man es bei anderen angucken kann, ohne selbst so machen zu müssen.
Ne? Allein die zu sehen, dass jemand so einen starken Willen hat, sich zu kasteien im europäischen Mittelalter, das Flagellantentum, oder bis hin zum indischen Fakir, der wie hier im schlechten Comic auf dem Nagelbrett sitzt. Irgendwie, aber das sind ja einfach Willensübungen, die in der Bevölkerung hoch akzeptiert sind oder die jeder menschlich nur achten kann und hochachten muss, weil das selber halt nicht schafft meistens. Und da ist dann so der religiöse Rahmen auch ein unheimlicher Schutz. Da wird halt die Akzeptanz, boah, der hat aber einen starken Willen, der tut was, der argumentiert was, ja, und ich tue das für Gott so und deshalb, ja, dann bist du ein heiliger Mann und ich tue dir nichts, ich gebe dir ja noch ein bisschen Reis. Natürlich, heute im industriellen Indien sagt sich auch jeder Zweite, ach, die Sadhus, die wollen doch nur nicht arbeiten und sich den ganzen Tag die Birne zu kiffen. Das ist auch natürlich gerade im immer mehr industrialisierten Indien breiter meint, wie heilige Männer. Auch da geht der Säkularismus immer weiter. Und vielleicht kann man die Frage stellen, ob die heutigen Psychonauten nicht einfach säkularisierte Mystiker sind, die einfach nicht den Schutz der Religion haben, weil hier Religion einfach nicht mehr den Stellenwert gibt, dass sie tatsächlich schützen könnte. Dafür gibt es halt Bürgerrechte zum Glück. Und das ist eine Frage, die durchaus mal gestellt werden kann und die sich natürlich auch jeder Gast, jeder Leser der Ausstellung das natürlich auch selber ein bisschen Gedanken machen soll. Also wir können da jetzt natürlich nichts vorsetzen, warum auch gar nicht. Wir wollen einfach nur so ein bisschen zum Denken anregen.
Ja, und zur Not ist Hans für eure Fragen vor Ort. Ich bin auf alle Fälle auch in der Ausstellung und viele, viele andere Leute aus der Berliner Szene werden sich sicherlich blicken lassen. Ihr solltet also vorbeikommen. Los geht's um 18 Uhr. Die Eintrittskarte für die lange Nacht ist etwas teurer, gilt dafür aber auch nicht nur fürs Museum. Was muss man auf den Tisch legen?
Der Die Karte für die lange Nacht ist bei 15 Euro. Dafür hat man aber nicht nur das Hanfmuseum, sondern ganz viele andere Museen und andere Ausstellungen, die auch zum Thema Körper trifft Seele Ausstellungen oder andere Themen bearbeiten und behandeln. Die Busverbindung und der öffentliche Verkehr ist zwischen all diesen Ausstellungen zur Lange Nacht der Museen kostenfrei inbegriffen in dieser Karte für 15 Euro Normalpreis und 10 Euro ermäßigt für Studenten, was alles ermäßigt ist. Zwischen 18 und 2 Uhr am Sonntagmorgen ist die gültig und in dieser Zeit sind auch ganz, ganz viele Ausstellungen und natürlich auch das Hanfmuseum geöffnet und wir freuen uns auf ganz viele Gäste und interessierte Zuhörer unseres Referenten Hans Cousteau.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, Hans, für die Einführung in das Thema. Ich muss mir am Samstag das dann nochmal anhören. Es wird ja auch gefilmt, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, man kann den Vortrag
später dann, glaube ich,
Samus, Sufi und Psychonauten dann vielleicht auch mal bei YouTube finden oder sowas. Ansonsten, das Hanfmuseum hat immer Dienstag.
Ich glaube, webarchiv.org, PsyTV wird der.
Auf CTV wird es mit Sicherheit eine Long-Version geben, hoffentlich vorher schon so ein Shortcut, der auf YouTube für alle schneller erreichbar öffentlich gemacht wird und dann eine ausführliche Version allerspätestens auf CTV zu sehen, mit Sicherheit.
Ja, da komme ich dann einfach mal wieder, mach mal mit Dribbel einen Podcast über CTV und viele, viele andere Projekte. Für heute soll das erstmal reichen. Wir sehen uns am Samstag. Tschüss.